Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wikifolio. Inside Umbrella. Und wir nähern uns wieder dem zweiten Donnerstag im Monat und mein Name ist immer noch Christian Drastil und ich begrüße zum zweiten Inside Umbrella Powered bei Wikifolio wieder den Richie Dobetzberger bei mir im Studio. Servus Richie.
Hallo, grüß dich.
Servus. Wir fangen mit einer Frage an. Süßes oder salziges? Mannerschnitten oder Soletti, was darf ich da anbieten?
Bitte Mannerschnitten.
An dich. So, in der Trader-Sprache. An dich. Den Mannerschnitten. Wunderbar. Richie, wir steigen ein. Die erste Folge kann ich mal feedbacken, die hat gefetzt. Auf der Plattform hat ganz, ganz tolle Zugriffe gehabt. Ich glaube, viele Leute warten auf ein Update in Shaky Markets natürlich. Wir haben eine wahnsinnige Vola gesehen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist nicht ganz zufrieden mit den letzten 4 Wochen seit unserem Podcast, der am zweiten Donnerstag im Jänner gesendet worden ist. Ich habe jetzt die neue Selektion von Inside Umbrella vor mir liegen. Und da hat sich doch einiges verändert. Starten wir mal mit der Bottomline, ohne noch auf ein paar Titel einzugehen, bitte.
Ja, es war, wie schon gesagt, ein sehr volatiler Monat und eine Strategie mit einer Stop-Loss-Einbindung ist natürlich dann auch sehr intensiv, auch trading-intensiv. Und das habe ich im Vorfeld auch gemeint, es hat sich sehr viel getan. Volatil heißt für mich, wenn es hier Nachrichten gibt, und das sind jetzt die Quartalsberichte auch insbesondere, die eine wichtige Rolle gespielt haben, die haben da rein gefetzt, wenn man so will, und deswegen gibt es auch eine große Umstellung im Umbrella-Portfolio. Und ich glaube, das gehen wir ja dann ein bisschen durch.
Und du bist nicht zufrieden, warum?
Ich bin nicht zufrieden, weil jene Unternehmen, auf die ich mehr gesetzt hätte, nicht so performt haben. Und das natürlich auch auf Kosten der Performance gegangen ist. Und bin jetzt ungefähr flat im Jänner gewesen, also aber war schon höher oben, aber auch schon ein bisschen weiter unten. Und wie schon gesagt, das ist nicht der Anspruch, dass man flat ist.
Ja, das ist ein professioneller Anspruch. Ich schaue jetzt natürlich erst seit wenigen Wochen so intensiv rein. Ich habe den Wiki eigentlich immer mitverfolgt, aber jetzt schaue ich intensiver rein natürlich, weil wir auch diesen Podcast machen gemeinsam. Und da möchte ich dich auch noch vorab fragen, wirklich sehr, sehr viele Umschichtungen in der Positionierung vom Wikifolio. Ist das nicht das Normal, dass sich so viel tut, oder? Das war schon ein außerordentlicher Monat diesbezüglich auch.
Das ist tatsächlich nicht die Regel. Es ist tatsächlich so gewesen, dass aufgrund des starken Anstieges Ende des Jahres der neuen Konstellation, Wahlen in den USA als Stichwort und den aktuellen Quartalsberichten es zu Veränderungen gekommen ist, stärkeren Gewinnmitnahmen und neuen Evaluierungen, neuen Chancen und Risiken, die gesehen worden sind und die insbesondere bei den Quartalsberichten artikuliert werden und mit denen kann man dann übereinstimmen, muss man aber nicht, aber am Ende des Tages hat der Markt recht. Und deswegen ist es in der Umbrella-Strategie so, dass angepasst wird, auch wenn ich davon überzeugt wäre, dass ich Recht haben würde. Aber was bringt es,
wenn
es...
Der Markt hat immer Recht, da brauchen wir uns nichts vormachen.
Wenn es der Markt anders sieht.
Und das ist fair enough irgendwie. Gut, wir ziehen ja auch immer wieder die Wikifolio-Rangliste mit und du bist hier to date wieder der Führende. Schauen wir mal, wie du mit der neuen Selektion dann im nächsten Monat abschneiden wirst und man kann wirklich sagen, es ist eine neue Selektion und ich möchte zuerst vielleicht mit jenen Titeln beginnen, die seit dem Jänner-Podcast nicht mehr dabei sind. Da hat es zunächst einmal die Moderna erwischt, die du damals erst jüngst aufgenommen hast und die ist schon wieder weg. Ein paar Worte dazu bitte.
Ja, die Moderna Impfstoffentwickler mRNA-Technologie, Corona, ich glaube, diese Stichwörter, die reichen, um die Moderna zu bezeichnen. Bei der Moderna hat sich einiges getan oder hat sich das getan, dass die Umsätze für dieses Jahr oder die Umsatzprognose nach unten revidiert worden ist. Das hat zum ersten Abverkauf geführt. Der zweite Abverkauf ist die Ernennung von Robert Kennedy, den neuen Gesundheitsminister oder potenziellen Gesundheitsminister in den USA und der ist ein deklarierter Impfgegner. Und beide Faktoren in Kombination mit dem Durchbruch eines Stop-Losses haben dazu geführt, dass Moderna völlig abverkauft worden ist.
Wenn es für dich passt, wir haben etliche Hörerinnen und Hörerfragen reinbekommen. Manche Fragen sind an Wikifolio direkt gegangen, allgemeiner. Dazu habe ich den Daniel Hahn hier, den spielen wir nachher ein, aber die Fragen, die dein Wikifolio-Umbrella-Strategie betreffen, stelle ich dir. Du hast Stop-Loss erwähnt und da zitiere ich jetzt den Schakal 1975. Danke für die Frage. Schöne Grüße aus dem Münsterland, schöner Podcast. Auf eine Frage wurde nicht tiefer eingegangen. Wie groß sind in der Regel die Abstände zu den Stop-Loss-Marken? Und ich ergänze noch, ist eine lange Frage, werden diese rein charttechnisch, prozentual oder absolut definiert? Und machst du Unterschiede für die im Wikifolio enthaltenen Werte oder kommen alle gleich behandelt zu den Stop-Loss-Zielen?
Ich fange mit dem letzten Punkt an. Sie werden unterschiedlich behandelt. Mhm. Sie werden deswegen unterschiedlich behandelt, weil ja die Strategie auf Fundamentaldaten, charttechnischen Daten, aber eben Branchenselektion auch basiert. Und je nachdem und auch der Gewichtung des Unternehmens sind eben hier für jedes Unternehmen unterschiedliche Stop-Loss-Marken gegeben. Am Ende des Tages ist ein ganz wichtiger Faktor die charttechnische Herangehensweise. Das heißt, wenn Unterstützungen nach unten durchbrochen werden und sich vielleicht auch News-Daten, fundamentale Daten oder Branchendaten verändern, dann wird hier eher bzw. in einem höheren Grad dann abverkauft oder eben auch völlig abverkauft oder vielleicht nur eine kleine Charge abverkauft. Das ist aber für jeden Wert mehr oder weniger exklusiv. Da gibt es keine prozentuelle Herangehensweise oder nur das, der eine Widerstand spielt jetzt eine Rolle, sondern das ist eine Summe dieser auch evaluierten Tatsachen, Fakten und wird aber dann auch individuell interpretiert. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch eine individuelle Entscheidung dann.
Das heißt, die Frage, wie groß sind in der Regel, weil es die Regel nicht gibt, die Abstände zu den Stop-Loss-Marken, kann man auch nur Titel für Titel beantworten.
Das kann man nur Titel für Titel beantworten. Es ist zum Beispiel bei einer Rheinmetall, die sehr hochgewichtet ist, aber sehr, sehr gut.
Hat verschiedene Stops.
Genau, hat verschiedene Stops, A und B. Die sind dann auch natürlich anders gewichtet, weil man will vielleicht dann aufgrund der Gewichtung früher mal schon eine gewisse Charge abverkaufen.
Mhm. Ja, oder und du bist auch fein im Gewinn, muss man auch sagen. Ja, es ist auch ein Unterschied, ob ein Stop-Loss ein schlimmes Szenario verhindern soll oder ob man auch bereit ist, mal Gewinne mitzunehmen.
Ganz genau, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Zu Beginn, beim ersten Trade, wenn man so will, also ganz zu Beginn, das Stop-Loss, das ist ein Dogma. Ja. Also das ist wirklich das Stop-Loss, das hält. Die anderen Stop-Loss, da spielen
dass keine lebenden Leichen ins Depot kriegst,
ganz genau.
Die du nicht mehr hochkriegst.
Ganz genau. Ja. Also der Beginn ist eigentlich der kritische. Das ist auch bei Moderna sehr rasch passiert.
Den hat es erwischt schnell. Gell? Der war damals relativ neu im Jänner und was passiert halt.
Ganz genau. Ja. Das ist rasch passiert. Mehr oder weniger, man hat eben nicht recht gehabt. Es ist auch nie ein kurzfristiger Gewinn entstanden. Mhm. Und dann ist es relativ rasch gegangen.
Also Positionsmanagement individuell. Kann man sagen. Ja. Letzte Frage von mir noch ergänzt zu dieser Frage vom Schakal 75. Gehst du auch vor bevorstehenden Quartalszahlen ein bisschen enger mit den Stops oder veränderst du deine Stop-Taktik, wenn du weißt, es kommen News?
Jein.
Ist es, auch wieder so das, individuell,
gell? Das kommt jetzt natürlich drauf an. Ich kann vielleicht ein bisschen vorgreifen, mein PayPal ist noch immer drinnen, die war schon sehr stark in der Gewichtung, ist aber dann eben aufgrund der guten Quartalszahlen beziehungsweise der guten News stark gefallen und das ist passiert eben auch hin und wieder. Also obwohl die Zahlen sehr ansprechend gewesen sind, ist das Unternehmen trotzdem nach unten gefallen und ist jetzt trotzdem aber deswegen noch auch in der Umbrella-Strategie enthalten.
Dann schmeiße ich jetzt trotzdem gleich die zweite Hörerfrage an dich nach. Vom Martin kommt hier und der Martin fragt, macht es Sinn bei Umbrella selbst, also beim Wikifolio, Charttechnik anzuwenden oder ist das de facto sinnlos, da der Fondsmanager Ricci so häufig neu zusammenkonfiguriert und damit ja oft wieder theoretisch bei Null beginnt mit seiner Zusammensetzung und so viele neue kurze Epochen beginnt. Was sagt Ricci selbst dazu?
Also ich möchte da natürlich niemanden vorgreifen und es muss immer jeder aufgrund seines eigenen Risikos entscheiden, wo die Schmerzgrenze liegt und man muss auch immer davon ausgehen natürlich, dass auch eine Strategie im Unrecht liegt. Tatsache oder tatsächlich ist es so, dass jeder einzelne Wert ja ein Stop-Loss hat, dass das sehr rasche Volatilitäten erreicht und sich hier sehr starke Änderungen im Portfolio umsetzen können. Und wenn du mich da fragst, ist es dann eher relativ schmerzbefreit, ein eigenes Stop-Loss hineinzugeben, außer man sagt, aus eigenem Risikomanagementsystem man möchte das dann nicht mehr mittragen.
Zum Beispiel, ich kenne den noch nicht so gut, den Portfolio-Manager, und ich behandle es wie jedes andere Wertpapier. Das ist eben auch dort wieder auf der Anlegerinnen-Anlegerseite individuell.
Ganz genau, und das ist, glaube ich, da kann man niemanden hineinreden. Ja. Das muss immer jeder selbst wissen, weil es ist natürlich ein Risikoprodukt und ich glaube, das muss jedem bewusst sein.
Ich habe deine Antwort erwartet, aber der letzte Aspekt war natürlich noch sehr wichtig. Danke dafür, kriegt jetzt noch einmal Mannerschnitten. Und die weiteren 4 Fragen, die reingetrudelt sind, die wir ausgewählt haben, werden dann später in der Folge vom Daniel Hahn von Wikifolio beantwortet. Ich möchte jetzt weitermachen. Jedenfalls danke für den Sidestep. Wie gesagt, die Moderna gibt es nicht mehr. Wir nehmen am 12. auf, senden am 13. Februar. Und jetzt, gestern am 11. ist die Tesla auch rausgefallen. Was ist da passiert?
Ja, ich glaube, wir haben schon vorher auch über die Tesla gesprochen. Ich bin vom Unternehmen her lange Zeit oder sehr positiv auch überrascht worden. Insbesondere nach der Wahl von Donald Trump hat es ja hier im November einen richtigen Anstieg gegeben. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Auch Elon Musk hat immer mehr auch politische Ambitionen gezeigt. Das war für mich in der Form, in dieser Intensität nicht vorhersehbar. Das hat dazu geführt, dass insbesondere eben es scheint, dass auch die Nachfrage an den Elektrofahrzeugen sehr stark rückgängig ist. Warum auch immer, das ist interpretierbar, wie man will. Ja. Am Ende des Tages ist es aber so, dass trotz Optimus-Roboter, der mehr oder weniger irgendwann mal kommen sollte, trotz der automatisierten Fahrzeuge, also selbstfahrenden Fahrzeugen, die irgendwann mal kommen sollten, aktuell der Chart und der Wert selbst sehr stark unter Druck geraten ist. Und in diesem Druck ist jetzt eben sukzessive abverkauft worden, zwischenzeitlich sogar einmal noch mal kurz hochgestockt worden, weil es eben hier für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends kurz einmal angeschaut hat und es ausgesehen hat, aber jetzt eben immer weiter heruntergenommen worden, also die Gewichtung heruntergenommen worden und mit gestern ist der Wert völlig in das Stop-Loss hineingeraten und deswegen eben nicht mehr dabei.
Wir haben 3.300% Performance seit Start. Die Tesla hat da nicht wenig davon gemacht, wenn ich mich, glaube ich, richtig erinnern kann, oder? In dieser ganzen Backtest-Performance. Also ist ja kein Test, sondern Real Money gewesen.
Ja, also die Tesla ist und war auch immer ein wichtiger Bestandteil und auch genauso hier ist es wichtig aktuell, sieht es eben aus rein charttechnischer Perspektive und subjektiver Meinung eben nicht mehr so toll aus. Das kann sich jederzeit wieder ändern, kann ja auch nicht in die Zukunft blicken, aber aktuell ist es so, dass das Risiko nicht mehr in der Umbrella-Strategie gefahren werden möchte.
Ich habe jetzt gleich die Zwischenfrage. Wir werden dann noch über Next Era Energy, über Landing Club und Palo Alto sprechen. Die drei sind seit der Jänner-Zusammensetzung auch nicht mehr vorhanden. Wir haben in der vorigen Ausgabe, die wir natürlich verlinken werden, auch über eine Watchlist gesprochen. Und jetzt die Frage an dich. Tesla, Moderna als größere Positionen, Next Era, Landing Club und Palo Alto als kleinere. Sind die auf der Watchlist gelandet oder hast du irgendeinen der Titel jetzt mal von deiner Watchlist sogar genommen?
Nein, sind alle auf der Watchliste.
Sind alle auf der Watchlist. Das heißt, die könnten auch wieder aufgenommen werden.
Generell fundamental beziehungsweise wie soll man sagen, von der Branchenseite her hat sich nicht so extrem viel geändert. Aktuell ist in allen diesen Unternehmen eine gewisse charttechnische Dynamik oder kurzfristige Newslage entstanden, die eben diesen Abverkauf erwirkt haben. Ich glaube, ganz wichtig ist, das sind 6 bis 12 unterschiedliche Unternehmen in der Umbrella-Strategie. Die Watchliste umfasst 30, 40 unterschiedliche Unternehmen. Das sind halt die Top 6 bis 12. Das ist sozusagen die Startaufstellung, wie wir es das letzte Mal mit einem Formel-1-Rennen auch ein bisschen visualisiert haben. Und die fahren jetzt, das ist das Team. Und das heißt nicht, dass wir aus der Ersatzbank mal wieder zurückkommen kann.
Dann noch ganz kurze Worte bitte zu Next Era, zu Landing Club und zu Palo Alto.
Next Era auch ebenfalls durch das Stop-Loss, durch Unterstützung durchbrochen, ganz ein wichtiger Faktor. Palo Alto ist in der Hinsicht sehr volatil gewesen, hat auch einen sehr starken Drawdown bekommen, insbesondere zum Zeitpunkt, wie eben die KI, unter Anführungszeichen kurze KI-Krise eingetreten ist mit dem chinesischen DeepSeek, der eben hier viel billiger offensichtlich künstliche Intelligenz oder beziehungsweise Informationen erstellen konnte. und dann eben aufgrund dieses Gaps hinausgefallen und Landing Club hier ein Faktor, der ein bisschen auch die Fed und die Zinspolitik betrifft, weil hier eben nicht so rasch mit den Zinsen zurückgefahren werden sollte, dass eben Landing Club dieses Businessmodell langfristig negativ beeinflussen könnte, jetzt auf die Ersatzbank gekommen.
So, und jetzt sind wir bei der aktuellen Zusammensetzung. Und danke mal zunächst für die Begründungen der Titel, die es nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist wichtig für die Verständnissituation rund um deine Umbrella-Strategie. Und jetzt kommt's, die Performance, die ist plus minus null, kann man sagen, im letzten Monat. Die Rheinmetall ist nach wie vor die größte Aktie und sogar Screenshot vergleichend lustigerweise erneut mit 25,2%. Die Aktie ist um ca. 14% gestiegen seit unserer letzten Beobachtung für den Podcast. Das heißt, du hast weniger Stücke mit gleicher Gewichtung. Sprechen wir über die Rheinmetall kurz. Warum ist die noch immer Top-Pick, obwohl der doch schon sehr stark gestiegen ist?
Die Rheinmetall ist noch immer Top-Pick, weil aufgrund der geowirtschaftspolitischen Situation grundsätzlich ich davon ausgehe, dass Rüstungs- und Verteidigungsausgaben weiter steigen werden. Die Rheinmetall hat einen riesen Backlog schon erreicht. Das heißt, die Produktionsaufträge, die sind gigantisch, die gehen bis ins Jahr 2030, wenn man so will, hin. Die Newslage ist, ich glaube, wöchentlich kommen hier neue Aufträge herein. Und das ist einfach der Grund, wieso, dass hier die Rheinmetall so stark gewichtet ist. Auch natürlich oder trotz des Risikos unter Anführungszeichen oder der Hoffnung, ich würde das eher so deklarieren, dass es bald zu einem Frieden in der Ukraine und Russland kommen könnte, zumindest zu einem Waffenstillstand. Trump kündigt das ja eigentlich täglich an. Ob und wie das so kommt, das könnte natürlich auch hier zu einer Volatilität führen in der Rheinmetall-Aktie. Das ist natürlich ein Risiko für die Aktie selbst. Trotzdem langfristig ein Unternehmen, das mit diesem Backlog, mit diesem Mindset, mit der Mindset-Änderung und diesem 5% Rüstungsausgabeziel, das sich die NATO ja irgendwie im Hintergrund zusammengezimmert hat, ein Unternehmen, das davon sehr stark profitieren könnte und deswegen so stark gewichtet.
Wir sprechen von der starken Gewichtung, von der größten Position. Trotzdem hast du weniger Stücke. Sind das Stop-Loss oder waren das bewusste Aktive? Jetzt nehme ich mal was mit Entscheidungen.
Das waren aktive, bewusste, ich nehme etwas mit Entscheidungen. Immer wieder kommt es hier eben zu sehr starken Volatilitäten, insbesondere auch bei der Rheinmetall. Das war insbesondere auch letzte Woche ersichtlich. Und in der Gewichtung ist aufgrund dieser prozentualen Erhöhung oder dieser mehr oder weniger Wertsteigerung der Aktie natürlich auch die Gewichtung gestiegen und hier ist aktiv etwas zurückgefahren worden, wie gesagt, aufgrund der Volatilität.
Jetzt kommen wir eigentlich zum Neuling des Monats in der Zusammensetzung, wieder DAX wie Rheinmetall und wir sprechen von der Bayer-Aktie. Wir haben in der Figurenzeichnung von dir als Trader da durchaus einen fachlichen Hintergrund, auch was die Branche betrifft, besprochen. Warum hast du Bayer aufgenommen? Wir sprechen ja doch von 16,2 vom Wikifolio.
Ja, die Bayer ist für mich aufgrund der charttechnisch, aufgrund von der aktuellen Situation, die sich einfach auch ergibt mit dem Ausblick, dem potenziellen Ausblick, ein Wert, der hier sehr stark laufen könnte. Einerseits neue Regierung, potenziell neue Regierung in Deutschland, die wirtschaftsfreundlicher sein könnte. Ich weiß es ja nicht, was passieren würde, aber gleichzeitig ist die Bayer schon sehr stark abverkauft worden, hat ein unglaublich niedriges KGV, wenn man auch den prognostizierten Umsatz oder den prognostizierten Gewinn 2025 heranziehen würde. Und das ist einfach der Grund, ist auch ein Unternehmen, das ja von der Marktkapitalisierung aktuell relativ niedrig bewertet ist. Und da sehe ich dann schon ein gewisses Potenzial oder Möglichkeiten. Aber wie gesagt, subjektive Meinung, die da hineinspielt. Pipeline möchte ich gar nicht erwähnen, gibt es natürlich auch mit Glyphosat Risiken, die entstehen, aber auch wieder Chancen. Ich glaube, summa summarum, deswegen so hoch gewichtet.
Damit haben wir zwei Titel, mehr als 40%, beide aus dem DAX. Und die dritte Position ist die Bebol, das war im Jänner die zweitgrößte Position, hat auch im Wert verloren, ist aber nach wie vor im Wikifolio enthalten. Und ich sehe auch, wenn ich mir den Kursrückgang ansehe und die Gewichtung, da hat sich die Positionsgröße nicht wesentlich verändert zum Jänner. Auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, bei der PayPal ist so, ich habe schon vorher erwähnt, eigentlich sehr gute Nachrichten im Zusammenhang der Veröffentlichung des Quartalsberichtes am 4. Februar. Es ist hier eben zu einer Gewinnsteigerung pro Aktie auf 119 US-Dollar gekommen und erwartet wären eigentlich nur 112 US-Dollar gewesen. Der Umsatz ist gestiegen auf 8,37 Milliarden US-Dollar. Prognostiziert wären 8,26 Milliarden US-Dollar gewesen. Also auch hier Steigerung. Trotzdem ist es zu einem Abverkauf gekommen, weil die operative Marge im vierten Quartal gesunken ist. Und ja, das ist so ein Faktor, unter anderem weniger volatilen Märkten hätte diese Margenverringerung vielleicht gar nicht so, oder diese operative Margenverringerung zu einem so einen großen Effekt geführt. Hohe Volatilität, es sind dann einige offensichtlich ausgestiegen, auch Gewinne sind wahrscheinlich mitgenommen worden und so ist es zu einem Rückgang gekommen. An dem Tag waren das dann, ich glaube, so um die 10-12%, wo eben dann die PayPal-Aktie abgeflacht bzw. heruntergekommen ist. Vielleicht möchte ich nur den Aktienrückkauf um 15 Milliarden US-Dollar erwähnen, also mittellangfristig weiterhin, denke ich, ein Unternehmen, das sehr stark ist, aber charttechnisch natürlich sehr stark angeschlagen und ist aber deswegen noch dabei, weil zwischenzeitlich einfach ein Gewinn oder mehr oder weniger nicht das erste Stop-Loss gerissen worden ist, sondern eben hier schon ein Gewinn unter Anführungszeichen nicht realisiert gewesen ist. Aktuell ist der Wert leicht im Minus, aber wie gesagt, das ist noch in der Schwankungsbreite.
Der für mich spannendste Titel im Monatsvergleich ist Palantir. Da habe ich dreimal hinschauen müssen. Die Aktie ist in der Gewichtung von 4,8 auf 8,3% gestiegen, aber das höchstwahrscheinlich auch fast ausschließlich durch Preiseffekte, weil wir sehen hier die Notiz bei 66 im Vormonat, 66 und jetzt bei 112. Ja, Palantir, was ist da passiert? Das ist, glaube ich, der größte Bringer, wenn ich es jetzt gewichtungsmäßig bereinige, fast so stark wie die Rheinmetall. Vom positiven Effekt her.
Ja, definitiv. Die Palantir habe ich auch so nicht erwartet. Genauso wenig, wie ich die PayPal-Aktie so fallen gesehen habe, habe ich die Palantir-Aktie so steigen gesehen. Und trotzdem ist es passiert. Der 3. Februar war hier das magische Datum. Ein Quartalsbericht im letzten Quartal, Umsatzanstieg um 36%. Und das hat einfach hier eine gewisse Dynamik ausgelöst. Ja, und der Kurs hat sich fast verdoppelt in dieser Zeit jetzt. War leider zu gering gewichtet, aber jetzt eben auf 8% und ein Gewinnbringer im Portfolio.
Bevor ich dann zu den weiteren drei Neulingen komme, zusätzlich zur Bayer, die wir schon besprochen haben, noch einen sehr, sehr starken Wert in der Monatssicht, die Constellation Energy. Da habe ich einen Vergleichswert von 2,48 jetzt bei 3,08. Die Aktie weist im Portfolio ein schönes Plus aus, hast du trotzdem aber in der Gewichtung von 10,9 auf 7,5% runter. Holen wir da die Hörerinnen noch kurz rein, bitte.
Hier ist es so, dass am 10. Januar die Constellation Energy die Übernahme von der Calpine Corporation announced bzw. angekündigt hat. Das hat zu einer Kursdynamik geführt in der Zwischenzeit, einfach deswegen, weil hier das Unternehmen, die Constellation Energy, ein riesengroßer Player, Energieplayer in den USA werden könnte. Das war der positive Effekt. In der Zwischenzeit ist es dann aber eben passiert, dass es wieder zu Gewinnmitnahmen gekommen ist und in diesen Gewinnmitnahmen ist eben auch im Wikifolio Depot in der Umbrella-Strategie dann die Constellation heruntergewichtet worden, um eben hier in dieser Dynamik auch Gewinne mitzunehmen. Und das ist so ein Faktor, dass eben hier Stop-Loss nicht unbedingt oder ein Stop-Loss nicht unbedingt universal eingesetzt werden kann, sondern individuell auch Teilabkäufe passieren können. Und ich glaube, da ist die Constellation ein ganz wichtiges oder ganz ausdrucksstarkes Beispiel hierfür.
Und wie du dann wieder zukaufst, wie viel Abstand zum jüngsten Verkauf, ist auch alles individuell, oder? Damit mischt sich natürlich die Performance dann ein bisschen zu einem Mischperformance zusammen.
Also wenn es dann wieder zu einem, sage ich mal, zu einer Beruhigung dieser Volatilität gekommen ist, dann können eben auch aufgrund, wenn die fundamentalen Newsdaten gut bleiben, es auch wieder zu weiteren Zukäufen kommen.
Per Stichtag, den wir jetzt besprechen, das ist wie gesagt der 11.2. gewesen, hast du 8 Titel drinnen, 5 haben wir schon besprochen, Rheinmetall, Bayer, PayPal, Palantir und Constellation Energy und dann gibt es noch 3 Titel, die im Vergleich zum Vormonat neu sind, noch nicht drinnen war, am stärksten gewichtet ist Mercado Libre. Was ist da die Entscheidung und stell vielleicht den Titel kurz vor.
Also Mercado Libre ist sozusagen das Amazon von Südamerika, wenn man so will. Headquarter ist Uruguay, Montevideo, Gegründet ist es worden 1999 in Argentinien, Buenos Aires. Und Mercado Libre hat sich einfach in den letzten Jahren zum großen Player im südamerikanischen Raum auch entwickelt, wenn es um E-Commerce geht.
Mercado Libre hat mich kurz an Lion CC erinnert. Den lassen wir stehen. Genau. Okay, Entschuldigung.
Ja. Und hier ist es tatsächlich so, dass auch politische Entscheidungen hineinspielen. Einerseits Argentinien ist ein ganz großer Markt für Mercado Libre. Hier könnte es eben aufgrund der neuen politischen Konstellation zu besseren Verhältnissen beziehungsweise besseren Umständen für Unternehmen kommen. Und ich glaube, das ist hier der wichtige Faktor. Unternehmenfreundlicher könnte die Situation damit in Südamerika werden. Und Argentinien ist einer der größten Märkte eben nach Brasilien in Südamerika. Mexiko möchte ja eher nach Mittelamerika oder Nordamerika dann schon geben. Und da spielt eben Mercado Libre eine wichtige Rolle. Der zweite wichtige Faktor hier ist einfach der, dass eben Südamerika ein Riesenwachstumsmarkt auch ist und eben von dieser Dynamik E-Commerce auch nachträglich unter Anführungszeichen profitieren könnte. Und da eben wieder das Amazon von eben aus Südamerika und die Geschichte von Amazon, die kennen wir ja. Und wenn sich das nur annähernd bei Mercado Libre auch wiederholen könnte, dann wäre das natürlich eine tolle Sache für das Unternehmen und wenn das auch der Markt so sehen würde, auch für die Umbrella-Strategie.
Das heißt also, du hast hier auch ein bisschen einen geografischen Player reingenommen, weil du an die Region, an Südamerika glaubst.
Ja, und ich glaube, das haben wir schon vorher auch besprochen, diese völlige USA-Fokussierung, die ja die Umbrella-Strategie sehr lange Zeit
beinhaltet. Hat sich doch deutlich reduziert,
gell? Hat sich stark reduziert und wir sind jetzt da eher auf Europa, also gewichtstechnisch bei ungefähr 40% Europa, 15% Südamerika, und der Rest ist dann USA, beziehungsweise 5%, wenn man ein anderes Unternehmen noch hinzunimmt, auch Israel.
Bevor ich dann auf die letzten beiden Positionen komme, wir haben zuletzt geredet über Trump Trades, Reverse Trump Trades. Erwartest du irgendwie, dass es auch Reverse Trump Trades gibt und Reverse, weil der auch so oft seine Meinungen ändert und damit Wohl auslöst?
Ja.
Das wird eine Chance und ein Risiko sein in diesem Jahr, das uns begleiten wird.
Ne? Ganz genau. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es für die Umbrella-Strategie oder generell für Position-Trades oder kürzfristigere Investitionen ein sehr intensives und volatiles Jahr werden könnte.
Spannend. Und den Elon Musk muss man natürlich da irgendwie dazu rechnen zu der Partie, wie man auch gesehen hat, bei der Tesla. Lieber Ritsche, ich komme jetzt noch zu den beiden Neulingen gegenüber dem Vormonat. Beide unter 5% gewichtet, beide in den Viererregionen im Prozent. Wix.com.
Wix.com ist ein Unternehmen, das eben Webseiten auch generiert, beziehungsweise wo man sich seine eigene Webseite bauen kann. Für jene, die jetzt IT-technisch nicht so top, informiert sind. Und das geht da sehr einfach und das nutzen auch schon sehr viele Menschen. Es ist hier eben auch dieser Bereich, wo KI-Tools diese Webseiten dann steuern können. Und ich nutze das selbst und das Unternehmen hat auch starke Steigerungen in der letzten Zeit auch umsatztechnisch durchführen oder mitnehmen können. Und das ist auch so ein bisschen der Mitgrund. Ist eben ein israelisches Unternehmen, das hier hineingenommen worden und ist aber trotzdem auch in den USA gelistet und deswegen hier mit auch dabei.
Dann wiederholen wir doch bei der Gelegenheit nochmal kurz die Untergrenze an Market Cap, um für die Umbrella in Frage zu kommen.
Genau, die Untergrenze ist tatsächlich 1 Milliarde US-Dollar. Bei Wix sind es aktuell ungefähr 12 Milliarden US-Dollar, also weit über dieser Untergrenze. Aber es kommt natürlich auch immer auf das Unternehmen dann an und wie häufig und intensiv diese Unternehmen gewichtet sind. Also für manche Unternehmen reicht diese 1 Milliarde bei weitem nicht. Da müssen wir schon auf 5 bis 10 Milliarden hochgehen. Aber ich sage mal, 10 Milliarden Wix, das ist schon ein guter Wert, um hier Preise zu bekommen, vernünftige Preise zu bekommen und deswegen ist das Unternehmen hier auch geeignet.
Und die kleinste Position momentan, 4,1% vom Umbrella momentan Vermögen, ist die Broadcom und auch ein neuer Wert. Was waren da die Entscheidungen und auch da, was macht die Broadcom?
Ja, die Broadcom ist ebenfalls ein Entwickler und globaler Anbieter von Halbleiter- und Infrastruktursoftwareprodukten. Ist sehr gut, wird sehr gut gehandelt, auch an der Börse. Ist ein sehr dynamisches Unternehmen aktuell und könnte eben auch aufgrund künstlicher Intelligenz und kostengünstigere Ansätze dahingehend profitieren und ist deswegen in der Umbrella-Strategie aktuell auch enthalten.
Also ich fasse für mich zusammen. Wie gesagt, ich schaue mir sie jetzt wirklich genauer an. Also da hat es ja fast täglich Trades gegeben. Und wenn man zusammenfassen kann, Rheinmetall, Palantir, plus plus im letzten Monat, minus minus bei der Moderna und bei der Tesla. Ein Minus würde ich vergeben bei PayPal und ein Plus bei Constellation. Jetzt immer positionsgewichtet auch aufs Gesamt. Und so ist in Summe mal eine vollkommene Neuaufstellung bis auf den Top-Titel, möchte ich mal sagen. Und ja, das wird ein spannender März werden auf jeden Fall. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, die allgemeinen Fragen, die an Wikifolio reingekommen sind, den Daniel Hahn beantworten zu lassen. So, servus bei mir, lieber Daniel. Daniel Hahn, Wikifolio. Stell dich mal kurz vor, bitte. Wir werden dann allgemeine Fragen an Wikifolio beantworten.
Lieber Christian, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniel Hahn. Ich bin Relationship Manager bei Wikifolio.
Wunderbar. Wir haben allgemeine Fragen an euch reingekriegt. Zuerst habe ich eine allgemeine Frage an dich, eine Wahl. Und zwar Mannerschnitten oder Soletti. Magst du Süßes oder Salziges?
Ich bleibe heute bei Salzig und nehme Soletti.
Wunderbar, dann ist das auch erledigt. Wahnsinn. Dann steige ich gleich ein mit der ersten Frage, die an uns eingelangt ist, die halt nicht an den Ritchie gegangen ist, sondern eine generelle Frage an Wikifolio ist. Und zwar, ihr habt ja unglaublich viele Wikifolios auf der Plattform gelistet. Wie finde ich jetzt das richtige Wikifolio für meine persönliche Anlagestrategie? Was habt ihr da für Suchroutinen?
Das ist eine super Frage. An dieser Stelle empfehle ich immer ganz gerne, die Wikifolio-Rangliste durchzuschauen. Da findet man sehr viele verschiedene Wikifolios zu unterschiedlichen Handelsideen. Eine andere gute Möglichkeit, Inspiration für das richtige Wikifolio zu finden, sind auch unsere Newsletter. Wir schicken täglich Newsletter aus, wo wir unterschiedliche Bestseller immer wieder featuren, die aufgrund von gewissen Kriterien ausgewählt werden.
Und die Newsletter, da falle ich da kurz ins Wort, die werden wir dann in den Shownotes natürlich verlinken zu dieser Folge, wie man sich da anmelden kann, ganz niederschwellig möglich.
Auf jeden Fall. Auf Wikifolio kannst du auch noch nach gewissen Kriterien Wikifolios filtern und zum Beispiel nach gewissen Investment-Styles suchen. Du kannst nach einer Performance suchen, du kannst nach unterschiedlichen Risikoklassen suchen, du kannst nach aktuellen Megatrends wie Cybersecurity, künstliche Intelligenz oder alternde Gesellschaft suchen und so die möglichen Wikifolios, die für dich passend sein könnten, mehr einschränken. Wichtig ist, dass man auch nicht nur auf die Performance, auf die erzielte Rendite schaut, sondern sich auch anschaut, wie hoch ist der Drawdown und auch sich anschaut, wie aktiv ist dieser Trader, welche Kommentare macht er. Warum hat er diese Handelsentscheidung gesetzt? So kann man ein gutes Gefühl dazu bekommen, ob dieser Trader und die Handelsstrategie vom Trader auch wirklich zu einem selbst passt.
Ich schaue mir da mein eigenes Wikifolio auch immer wieder an. Es ist ja selbst für einen Trader spannend, hier irgendwie seine eigenen Entscheidungen nochmal zu reflektieren. Jetzt kommt die zweite Frage und die ist vielleicht durchaus ein bisschen frech, diese Leserfrage und auch Hörerinnenfrage. Ich bin noch immer sehr im Printgeschäft natürlich vertan, aber wir haben auf jeden Fall da sehr, sehr hohe User-Interaktionen und sehr hohe Hörerinnenzugriffe auf diese Podcasts mit euch. Und da kommt schon mal die Frage, ja, wie verdient ihr bei Wikifolio Geld und welche Kosten kommen auf mich als Kundin oder Kunde zu?
Transparenz ist Wikifolio super wichtig. Das betrifft natürlich auch die Kostentransparenz. Wenn man sich auf Wikifolio registriert und einmal ein bisschen durch Wikifolio durchstöbert, entstehen natürlich keine Kosten. Kosten fallen erst an, wenn man in ein Wikifolio-Zertifikat investiert. Da gibt es auf der einen Seite die Zertifikatsgebühr, die ist einheitlich 0,95% pro Jahr. Und die zweite Gebühr, die es bei Wikifolio gibt, ist die Performance-Gebühr. Die wird auch nur dann fällig, wenn das Wikifolio einen neuen Jahreshöchststand hat. Diese Performancegebühr wird vom Trader selbst festgelegt und beträgt in der Regel 5-10%. An dieser Stelle möchte ich aber sagen, dass die Rendite, die was man im Chart sieht, wenn man ein Wikifolio anschaut, ist auch schon die tatsächliche Rendite, die was beim Anleger ankommt. Also die ganzen Gebühren und Kosten sind da schon berücksichtigt.
Wunderbar, vielen Dank. Und jetzt kommt natürlich noch so eine Frage, die wichtig ist. Wikifolio ist ein sehr großer Player geworden, aber noch immer im Vergleich zu anderen ein sehr junger Player am großen Kapitalmarkt. Und da kommt immer wieder die Frage, wie sicher ist mein Geld, wenn ich bei euch investiere? Gibt es irgendeine Einlagensicherung oder sowas?
Die klassische Einlagensicherung oder das Sondervermögen, wie man es im Fonds kennt, trifft bei Wikifolio nicht zu. Die Wikifolios-Zertifikate werden von der Lang & Schwarz in Düsseldorf begeben. Und da hat man natürlich dieses klassische Emittentenrisiko, das man kennt, wenn man ein Zertifikat kauft. Was haben jetzt wir sozusagen gemacht, um dieses Risiko weitestgehend zu eliminieren? Die Werte, die was im Wikifolio enthalten sind, die werden auch tatsächlich gekauft und treuhänderisch verwaltet. Das heißt, die Aktien und die Barbestände in Wikifolios, die gibt es tatsächlich, die werden treuhänderisch verwaltet. Und falls ein unwahrscheinlicher Fall eintreten sollte, dass die Lang & Schwarz zahlungsunfähig wird, übernimmt dann der Treuhänder und kann so die hinterlegten Werte größtenteils an die Anleger auszahlen.
Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, den man nicht oft genug auch wiederholen kann. Und dann noch so eine allgemeine Frage an dich auch. Ich weiß ja, du schaust, wir haben im Vorgespräch auch lange geplaudert. Du schaust ja selbst auch immer die Wikis an. Das ist dein Job und auch dein Interesse natürlich. Was macht jetzt deiner Meinung nach einen erfolgreichen Trader aus?
Einen erfolgreichen Trader macht natürlich die Konsistenz aus. Es gibt viele Eintagsfliegen, es gibt viele Trader, die halt in gewissen Marktphasen eine gute Rendite erzielen. Ich schaue mir immer an, schafft er das auch, wenn der Markt nach unten geht, schafft er das wirklich auf eine gewisse Dauer, das Ganze gut umzusetzen. Das Weitere ist das Risikomanagement. Wie schafft er es, dass er sozusagen einzelne Positionen, wenn die mal schlecht laufen, auch schnell schließt. Und zu guter Letzt interessiert mich natürlich auch, dass der Trader transparent ist. Das heißt, dass der wirklich seine Gedanken mit mir teilt. Warum hat er das gekauft? Warum hat er das verkauft? Dass er da fleißig ist am Kommentieren. Da haben wir zum Glück genügend auf Wikifolio, die was das machen, die was da fleißig kommentieren und einen selbst immer teilhaben lassen. Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann fühle ich mich ganz wohl.
Das klingt doch alles super und danke, wie gesagt, dass du vorbeigekommen bist bei diesem Einspieler in der Folge zum Umbrella Man Richie natürlich, der daneben sitzt und zuhört. Wenn man jetzt Fragen an euch stellen will, welche Mailadresse empfiehlst du da?
Ich empfehle die service@wikifolio.com. Da werden die Fragen dann immer sehr zeitnah beantwortet. Wenn man uns auch persönlich kennenlernen will, wir sind bei sehr vielen Fachkonferenzen und Messen vertreten, unter anderem beim Börsentag in Wien, jetzt am 8. März. Und beim Anlegertag in München und auch bei der Invest in Stuttgart.
Diese Folge wird jetzt Mitte Februar gesendet. Wir senden jeden zweiten Donnerstag die Umbrella-Folge mit dem Richie. Der 8.3. ist vor der nächsten Folge. Wir werden in der März-Folge natürlich eine Nachberichterstattung haben. Letzte Frage an dich, Daniel. Wird man dich persönlich in Wien am 8.3. auch sehen?
Natürlich, ich bin bei allen Messen immer persönlich vor Ort.
Das taugt auch, glaube ich, ne?
Das macht richtig Spaß, vor allem es tut auch gut, dann die Wikifolio Trader und auch die Wikifolio-Anleger dann in echt miteinander in der Kommunikation zu sehen.
Super, dann sage ich nochmal danke, Daniel. Und das heißt für alle, die den Börsentag Wien am 8. März im Austria Center Vienna eintrittfrei besuchen wollen, man wird sowohl den Daniel als auch den Richie dort vor Ort treffen. Danke nochmal.
Vielen Dank nochmal für die Einladung und kommt's vorbei.
Kommt vorbei, da gibt es jetzt zwei Termine bis zu unserem nächsten Podcast, den wir wieder am zweiten Donnerstag dann im März aufnehmen werden. Da gibt es zwei Börsentage vorher, nämlich nicht nur den 8.3. in Wien, wo der Daniel und du Ansprechpartner sein werden, sondern auch schon etwas vorher und zwar zwei Tage nach dieser Sendung jetzt, nämlich am 15. Februar in Frankfurt. Auch ein Börsentag nehme ich an, oder?
Ja genau, ist auch ein Börsentag und ich freue mich schon wirklich drauf.
Das wird sicher spannend. Das ist, glaube ich, ein gutes Format, diese Börsentage, um Wikifolio näher zu bringen, oder?
Ja, definitiv. Es ist eine gute Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Es ist eine gute Möglichkeit, Insights zu generieren oder zu erhalten. Und deswegen lade ich auch natürlich jeden ein, dort zu kommen, weil da kann man wirklich sehen, wie Wikifolio funktioniert, wie die Strategie, also die Umbrella-Strategie funktioniert. Und man kann dann natürlich auch mit Fragen sehr gute oder viele Antworten erhalten.
Ja, und der Börsentag Wien ist am 8.3. Wir senden die nächste Folge wieder am zweiten Donnerstag im März. Das ist in dem Fall der 13. März dann. Das heißt, da können wir dann auch sehr ausführlich über ein paar Impressionen sprechen, die da in Wien dann im Austria Center passiert sind. Bis dahin, ja, Richie, vielleicht irgendein Abschlusswort?
Ja, ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall auf die Börsentage und ich freue mich auch auf die Märkte. Es bleibt spannend und ich glaube, genauso soll es sein. Viel Spannung, Spaß an der Börse, was will man mehr?
Ich bin schon urneugierig, worüber wir nächstes Monat sprechen werden. Du bereitest mir die Unterlagen immer toll auf und ich bin wirklich into it und ja, stay tuned. Bei der nächsten Folge Inside Umbrella, dann am 13. März. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und Tschüss Baba von mir. Inside Umbrella, Inside Umbrella, yeah, Inside Umbrella, by Wikifolio, Inside Umbrella, Inside Umbrella.
Inside Umbrella. Inside Umbrella.